Wir sind mitten in einer Predigtreihe über den Philipperbrief. Jeden Sonntag ein ganzes Kapitel, heute Kapitel 3. Und möglicherweise hast du das Kapitel 3 in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bereits gelesen. Also ich habe es gemacht. Ist mir auch nicht so wahnsinnig schwer gefallen. Dieses Kapitel gehört nämlich zu den wenigen Teilen der Bibel, die ich tatsächlich schon vor Jahren auswendig gelernt habe. Und damit du jetzt nicht irgendwie dich erschreckst oder so, ich bin nicht der große auswendiger Lerner. Aber ich kenne die Bibel relativ gut und das hat vor allem damit zu tun, dass ich es mir seit etwa 50 Jahren zur Gewohnheit gemacht habe, in der Regel jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen und den ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Und einige Teile habe ich tatsächlich auswendig gelernt und dazu gehört zum Beispiel Philipper Kapitel 3. Und falls du auch mal einen längeren Abschnitt aus der Bibel auswendig lernen willst, ich kann dir Philipper 3 auf jeden Fall herzlich empfehlen. Epheser 1 wäre auch eine gute Idee. Und es gibt noch viele andere gute Möglichkeiten, Texte, die man auswendig lernen kann. Vielleicht kannst du deinem Sitznachbar nach dem Gottesdienst einmal sagen, welche Teile du dann auswendig gelernt hast. Welchen Vers oder welchen Abschnitt, wie auch immer. Also ich habe Philipper 3 nach der neuen Genfer Übersetzung auswendig gelernt und damit sind wir wieder beim Bibelpanorama, was ich letzten Sonntag schon aufleuchten ließ und ich will das nicht nochmals alles wiederholen. Tatsache ist, und das ist jetzt wichtig zu wissen, die Bibel damals vor 2000 Jahren, also das Neue Testament, das wurde in Griechisch geschrieben, das war damals die Weltsprache. Und wenn du heute deine deutsche Bibel liest, dann liest du so oder so eine Übersetzung. Und dann gibt es verschiedene Übersetzungen, da gibt es Übersetzer, die legen viel Wert darauf, möglichst wörtlich aus dem griechischen Grundtext zu übersetzen. Und dann gibt es andere Übersetzer, denen ist es wichtiger, dass der Leser möglichst rasch und ohne Umstände den Sinn eines Textes erfassen kann. Und das sind dann eher die kommunikativen Übersetzungen. Heute lese ich den Text Philipper 3 aus der neuen Genfer Übersetzung. Gell, das ist nicht genau in der Mitte, ein bisschen rechts der Mitte. Also ziemlich wörtlich, aber dann doch wieder auch kommunikativ. Dort ist also die Genfer Übersetzung. Ich schätze an dieser Übersetzung, dass sie jede Menge so Randnotizen hat und diese Randnotizen, die helfen dir und auch mir, manchmal einen Text besser zu verstehen, einen Zusammenhang, irgendeine Begebenheit, eine zeitgeschichtliche Sache. Heute werden wir auch auf eine solche Randnotiz noch zu sprechen kommen, dazu aber später. Jetzt zum Text, Philipper 3. Vielleicht hast du deine Bibel dabei, vielleicht hast du dein Handy dabei und schlägst das jetzt auf, Philipper Kapitel 3. Dieses Kapitel 3 beginnt gleich mit zwei Aufforderungen. Und die erste Aufforderung heißt, freut euch. Darf ich auch einmal bitten, freut euch, gell? Und wenn du eine... Das muss ich auch immer wieder sagen, wenn du eine Freude im Herz hast, dann mach manchmal auch eine Mitteilung an dein Gesicht. Gell? Das hilft. Gell? Wir Schweizer sind unheimlich freudig im Herzen, aber wir vergessen manchmal eine Mitteilung ans Gesicht zu machen. Also, Paulus sagt auch, was der Grund ist, warum wir uns freuen sollen. Und dort steht, vor allem oder zum Schluss oder zusammenfassend oder einfach das Wichtigste nochmals. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wörtlich steht dort im Griechischen, freut euch im Herrn. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du es vermutlich, wenn du dich bekehrt hast. Wenn du zur Taufe gekommen bist, dann wirst du damit ein Teil von Jesus, Christus und die Christen. Das ist etwas, was ganz, ganz eng zusammen verstanden werden muss. Das ist ganz eng miteinander verbunden. Du und Jesus, das ist zwar nicht dasselbe, aber ihr gehört sozusagen zum gleichen Leib. Du bist in Christus, in diesem geistlichen Körper. Und ich weiß, dass jetzt dieser Vergleich ein bisschen hinkt, oder? Aber es ist fast ein bisschen so, wie mit mir und meinem Herzschrittmacher. Gell? Dieser Herzschrittmacher wurde mir vor gut einem Jahr einoperiert, implementiert. Und wenn du heute an meinen Herzschrittmacher herankommen willst, dann musst du mich buchstäblich aufschneiden, gell? Und ganz ähnlich ist es mit Christus und den Christen. Wenn wir in Christus sind, wenn wir im Herrn sind, dann sind wir in seinen geistlichen Leib implementiert. Und das ist ein absolut sicherer Ort. Und wer an dich heran will, der muss zuerst einmal an Jesus vorbeikommen, gell? Eine richtig, richtig gute Sache. Wer an dich heran will, der muss zuerst an Jesus vorbeikommen. Paulus sagt dazu, wie gesagt, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Die zweite Aufforderung, die tönt jetzt schon wesentlich ernster. Dort steht als nächstes Vers 2, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Nehmt euch in Acht. Und dann siehst du hier bei diesen Hunden diese vier, gell, diesen Vermerk auf eine Randnotiz, und dort steht in der neuen Genfer Übersetzung als Randnotiz, Hunde, bei den gesetzestreuen Juden ein Schimpfwort für Menschen, die das Gesetz des Mose nicht befolgten und daher als unrein galten. Und jetzt kommt es. Paulus war selber auch ein Jude, gell? Paulus hingegen bezeichnet mit dem Ausdruck diejenigen jüdischen Lehrer, die von den Christen forderten, das ganze mosaische Gesetz einzuhalten, um Gottes Anerkennung zu finden. Jetzt ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Problematik, die bei dieser Erklärung hier entfaltet wird. Der Glaube an Jesus ist aus dem Judentum heraus entstanden. Jesus war ein Jude. Seine ganzen Jünger waren Juden, gell? Die allermeisten von den ersten Christen, die waren Juden. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn du dir das immer wieder bewusst machst. Und jetzt kommt Jesus mit diesem riesigen Einschnitt von Karfreitag und Ostern und Pfingsten. Und jetzt haben Juden, gläubige Juden, an Jesus gläubige Juden, einige davon plötzlich das Problem gehabt, also wie kann das jetzt sein? Vorher ist man vor Gott gerecht geworden, indem man peinlichst genau das Gesetz eingehalten hat. Und jetzt soll man plötzlich vor Gott gerecht werden, einfach durch den Glauben. Die haben Probleme gehabt und haben gedacht, da müssen wir noch etwas nachbessern am Evangelium. Also haben sie angefangen, Menschen, vor allem auch Menschen mit keinem jüdischen Hintergrund, Christen mit einem nicht-jüdischen Hintergrund, zu bedrängen. Haben ihnen gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst euch an die biblischen Gesetze halten und an diese ganzen Rituale, an diese Reinigungsrituale. Ihr müsst euch an den jüdischen Festen orientieren und. Und diese Lehren sind zunehmend zu einem Problem geworden in den ersten christlichen Gemeinden. Und an dieser Stelle hat Paulus mit einer bemerkenswerten Schärfe interveniert. Hier zum Beispiel, gell, das ist ja nicht einfach so eine feine, säusliche, süßliche Rede. Hier interveniert er. Und noch viel umfangreicher und pointierter im Galaterbrief. Er reagiert stark auf diese Sache. Und er schreibt im Galaterbrief, wenn ihr das meint, Wenn ihr wieder durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann seid ihr aus der Gnade gefallen, Galater 5, Vers 4. Ihr habt sozusagen den Kern des Evangeliums verdreht und seid wieder beim Ursprünglichen gelandet. Ihr habt den Kern des Evangeliums verdreht, nämlich dass Menschen durch den Glauben an Christus gerecht gesprochen werden. Soweit diese Bemerkung, gell? Und jetzt ist es natürlich einfach, über die Christen und über die Judenchristen und die Heidenchristen von damals den Kopf zu schütteln und zu denken, was haben sich denn die dabei gedacht? Aber ich glaube, es ist viel, viel entscheidender, dass wir uns selbst fragen, an was machen wir überhaupt unseren Glauben fest? Und gibt es möglicherweise Dinge, an denen wir uns beim Glauben orientieren, die gar nicht zum Kern des Evangeliums gehören? Die nur da hineingerückt sind? Da haben meine Frau und ich eine Kollegin aus jungen Zeiten, jetzt läuft sie plötzlich mit einem Kopftuch herum, feiert den Sabbat und denkt, dass sie es deshalb ganz besonders ernst meint mit dem Glauben. Oder das sind Christen, die orientieren sich plötzlich wieder an den jüdischen Festen. Und dabei ist doch Tatsache, dass der große Tag der Versöhnung der Karfreitag ist. Und durch die Geburt von Jesus, durch die Auferstehung von Ostern, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, durch diese Ereignisse wurde die Welt auf den Kopf gestellt, geistlich auf den Kopf gestellt, oder man müsste besser sagen, wurde sie geistlich wieder auf die Füße gestellt. Und viele jüdische Feste und auch der ganze Opferkult, die sind sozusagen ein Wegweiser auf das Entscheidende hin, ein Wegweiser auf Jesus hin, sozusagen ein Vorausschatten. Und mit dem, dass das Eigentliche gekommen ist, nämlich Jesus, ist der Vorausschatten überholt worden. Das ist die geistliche Tatsache. Also, nehmt euch in Acht. Und dann schreibt Paulus in Vers 4 bis 6, warum er aus jüdischer Sicht allen Grund hätte, stolz zu sein. Und dann zählt er auf, gell? Er sagte, ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, am achten Tag beschnitten. Ich bin ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Was meine Gesetzestreue betraf, ich war ein Pharisäer, die es ganz genau genommen haben. Und dann sagt er weiter noch, was meinen Eifer betrifft für diesen Glauben, war ich ein Verfolger der Gemeinde. Das war ich. Und dann fasst er zusammen, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Gell, nach jüdischem Verständnis hat er alles erreicht, was man erreichen kann. Er ist auf dem Gipfel angekommen. Und jetzt musst du in deine Bibel hineinschauen. Vers 7. Schreibt er Folgendes. Doch genau die Dinge, die ich jetzt gerade vorhin aufgezählt habe, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her betrachte, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Doch genau, oder jetzt aber, und ich glaube, radikaler kann man eine Neuausrichtung nicht beschreiben. Und Paulus braucht da das Bild aus dem Buchhalterwesen, aus dem Rechnungswesen, gell? Und sagt, seit da Jesus in meiner Buchhaltung aufgeführt wurde, ist irgendwie alles durcheinander gekommen. Seit er Jesus verbucht hat, ist alles komplett anders als vorher. Das ist das, was er hier meint. Die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, aus dem Halten des Gesetzes, aus dem Einhalten der Feste, aus dem Einhalten der religiösen Liturgien kommt, diese Gerechtigkeit hat für ihn jede Bedeutung eingebüßt. Vielmehr, sagt er, Vers 9, geht es mir um die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Um das geht es mir. Und dann beschreibt Paulus in einfachen Worten, worauf jetzt sein Fokus liegt. Und jetzt sind wir bei Vers 10. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Es geht mir um Jesus. Ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Ich möchte ihm immer ähnlicher werden. Da ist diese Sehnsucht in mir, schreibt Paulus, dass diese Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, dass die an mir selbst wirkt. Und ja, ich möchte Jesus ähnlich werden, selbst wenn das dazu führt, dass ich in das Leiden hineingeführt werde, in das er hineingeführt wurde. Ich möchte Jesus ähnlich werden, selbst wenn ich in sein Sterben hineingeführt werde. Ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und weißt du, seit Paulus, durch all die Jahrhunderte hindurch tragen Christen diese Sehnsucht in sich, dass sie die Auferstehungskraft von Jesus an sich selbst erleben können. Und immer wieder lässt das Gott zu, dass etwas von dieser Auferstehungskraft, dass wir etwas von dieser Auferstehungskraft an uns selbst erleben. Und letzten Sonntag nach dem Gottesdienst ist Dagmar auf mich zugekommen. Dagmar, komm doch gleich schon nach vorne. Ist Dagmar auf mich zugekommen und hat mir gesagt, heute Morgen habe ich wirklich etwas erlebt. Und sie hat natürlich nicht schon den Predigtext von heute gekannt, sonst hätte sie gesagt, ich habe etwas von der Auferstehungskraft erlebt. Nimm Platz, bist so gut. Und da hat sich etwas verändert. Du hast gesagt, ich möchte gerne nächsten Sonntag schon das erzählen. Das hat dich total gepackt. Und Dagmar ist seit etwa 2 Jahren, gell, in unserer Gemeinde. Ja, bist du unterdessen bist du Mitglied unserer Gemeinde, genau. Dagmar gehört zu unserer Kirche. Und jetzt warst du letzten Sonntag im Gottesdienst. Erzähl, was hast du da erlebt, Dagmar?
Ja, also ich muss das erklären. Ich habe eine Skoliose zweiten Grades mit Drehung und das ist ein ziemlich krummer Rücken.
Also wenn du jetzt keine medizinische Ausbildung hast, gell, das hat mit deinem Rücken zu tun und mit der Verformung der Wirbelsäule.
Genau. Ja, genau. Und das wurde schon mit 21 festgestellt. Und seitdem bin ich eigentlich immer am Turnen und Trainieren. Und alle Ärzte wundern sich, dass ich einfach so laufe. Ich bin auch jahrelang gejoggt und habe eigentlich keine Beschwerden. Und dann habe ich jetzt, ich wohne ja erst seit Oktober in Romanshorn und dann habe ich im Januar oder Februar beschlossen, jetzt gehe ich mal zum Aktivfitness nach Amriswil und lasse mir da ein neues Programm aufstellen. Und dann hat es so ein begleitetes Training gegeben und man hat mir das Programm bereitet. Aber wenn die Leute nichts von der Skoliose verstehen, ist es zum Teil schwierig. Also zum Beispiel gibt es schnell zu hohe Gewichte oder Bewegungen, die mir überhaupt nicht gut tun. Und an diesem ersten Termin hat es dann wirklich so irgendwie krrrr gemacht und seitdem hatte ich mega Schmerzen. Ich habe jetzt mit niemandem drüber gesprochen, weil ich finde es immer lästig, wenn ich dann sage, oh, ich habe so Rückenschmerzen und so, dann kommt bei mir gleich der Gedanke, jetzt wirst du alt, aber ich weiß, es hat einfach...
Du wirst auf gar keinen Fall alt, nein.
Ich glaube auch, nicht so schnell. Auf jeden Fall hat es einfach mit dem zu tun gehabt und ich habe viel drüber gebetet und habe auch, also auch sonst über den Rücken natürlich und ich war auch schon früher bei Heilungsveranstaltungen und also ich habe wirklich fast nichts ausgelassen, um für mich beten zu lassen und habe selbst gebetet und an dem Morgen, letzten Sonntag, hatte mir Gott was Spezielles gesagt. Ich lese manchmal so in einem Buch von Maria Prejean. Und ich habe einen Text aufgeschlagen, den ich noch nie gesehen hatte, obwohl ich das Buch mindestens 5-mal durchgelesen habe. Und dort hat mir Gott gesagt, lieb mich so, wie du bist. Und ich war so, tue ich doch. Und es stehen so krasse Sachen drin. Ja, ich kenne dich in allen guten und schlechten Phasen, die du hast. Ich kenne deine Gebrechen und ich kenne auch deine Stärken. Und ich liebe dich, so wie du bist. Und lieb du mich, so wie du bist. Und irgendwie hat es dann bei mir ausgelöst, zu sagen, vergib mir, dass ich echt mit mir selber oft so hadere. Ich kann es nicht ertragen, alt zu werden. Ich kann es nicht ertragen, Sachen nicht mehr machen zu können. Und der Rücken ist einfach immer ein Punkt, wo ich sage, Gott, warum? Und irgendwie manchmal habe ich so dann den Eindruck gehabt, ja, das ist einfach, damit ich auch weiß, was ist, wenn es einem nicht gut geht. Und letzten Sonntag hat Gott einfach gesagt, das spielt keine Rolle, lieb mich einfach mit dem Rücken und mit all deinen Gebrechen.
Also das ist schon im Vorspann.
Das war schon
im Vorfeld
vorher, ja, genau,
Predigt,
genau,
gelesen,
genau, genau. Und ich hatte schon gemerkt, ich muss wirklich Vergebung dafür haben, dass ich so oft so kritisch mit mir bin. Und dann waren wir hier und wir haben die Kinder gesegnet und wir standen alle und haben die Hände gehoben und das Lied gesungen. Ich habe sehr stark gespürt, dass der Geist Gottes wirklich hier im Raum war. Und bei mir hat es plötzlich an der Stelle, wo ich den Schmerz hatte, hat es mir wie was eingerenkt. Und der Schmerz war weg, der ist weg. Ich habe ihn auch nicht wieder bekommen. Ja, wirklich, Halleluja. Also ich habe erst gedacht, ich glaube es nicht, aber ich habe neben der Silvia gesessen und ich habe gesagt, Silvia, ich habe eine Heilung erlebt.
Manchmal glaubt man das dann gar nicht im ersten Augenblick glauben kann. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, du hast problemlos glauben können, dass andere geheilt werden.
Ja,
aber dass du selbst geheilt wirst, das hast du wie nicht glauben können.
Ja, ich war wirklich bei starken Heilungen dabei. Einer hatte, ein guter Freund von mir, hatte ein Bein kürzer als das andere sein Leben lang und der war sogar Alkoholiker deswegen. Und wir haben ihn damals mitgeschleppt als... ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber auf jeden Fall war ein Heilungsgottesdienst. Wir haben gesagt, hey, komm, das Bein kann lang werden. Und ich habe das wirklich geglaubt und es ist tatsächlich passiert. Ich war dabei. Er hat auch den Alkohol abgesetzt, komplett sofort. Er musste sich neue Schuhe kaufen, weil er keinen höheren Absatz mehr gebraucht hat. Und ich habe es wirklich erlebt, Leute wurden geheilt und man hat Leuten die Hand aufgelegt. Und ich selber habe auch mal erlebt, ich war ja früher im ICF und der Leo Bigger hat mal einen Sonntag für mich was ganz Neues gesagt. Ey, sprich zu dem Problem, also nicht zu mir hat er, sondern im Gottesdienst in der Predigt gesagt, hast du eine Krankheit, hast du ein Problem, sprich zu dem Problem, schick es weg. Es hat kein Recht, in deinem Körper zu sein, weil du bist Gottes Eigentum. Und dann zu Hause, ich hatte auch früher sehr starke Kopfschmerzen, das habe ich auch erlebt und dann bin ich nach Hause und die nächsten Kopfschmerzen bin ich so angegangen und tatsächlich, ich habe jetzt sicher 20 Jahre nie Kopfschmerzen. Meine Tochter hat neulich gesagt, hast du eine Tablette? Und ich habe gesagt, die liegen dort irgendwo. Und dann hat sie gesagt, na, ich weiß nicht, ich glaube, die sind 2016 abgelaufen.
Also, aber für deinen Rücken, da hattest du den Glauben.
Ja, ich bin einfach kopflastig und ich habe ich hab's geglaubt. Ich habe auch Gott gesagt, ich glaube, dass du kannst das. Mach's doch über Nacht, dann merke ich es nicht mal. Aber im Kopf war einfach, war das ist vielleicht bei mir nicht drin.
Und jetzt haben wir diese beiden Kinder gesegnet und währenddem wir diese Kinder gesegnet haben.
Ja, dann, Gottes Kraft hat mich klar berührt und es war total unspektakulär. Es hat einfach so wieder zurück, das, was es gemacht hat, als es passiert ist, ist auch da passiert und ich habe so gemerkt, was ist da? Und der Schmerz war weg.
Also und jetzt sehe ich hinter dir diesen Text und ich denke, da hat diese Auferstehungskraft von Jesus deinen Rücken berührt voll. Und man hat dir das angesehen, als du letzten Sonntag auf mich zugekommen bist, da hat man sofort gewusst, da ist irgendetwas ist passiert, habe ich dir diese Woche, also gestern oder vorgestern habe ich dich noch kontaktiert, habe gedacht, wie ist das jetzt unterdessen, gell? Und was hast du mir gesagt?
Ja, also es ist so, dass ich meinen Rücken so anfühlt wie seit Jahrzehnten nicht und dass ich das Gefühl habe, wenn das so bleibt, muss ich mich mal röntgen lassen, ob vielleicht der ganze Rücken jetzt gerade ist.
Also, ist das etwas von Gottes Auferstehungskraft? Das ist etwas von Gottes Auferstehungskraft. Vielen herzlichen Dank, Dagmar, dass du das mit uns geteilt hast. So ist Gott. Macht das Mut? Gell, das macht Mut. Manchmal gibt Gott die Kraft, etwas zu tragen, gibt er die Auferstehungskraft, um etwas zu tragen. Und manchmal schenkt er seine Auferstehungskraft, um etwas zu heilen. Und wir sind natürlich gespannt mit dir und freuen uns vor allem, dass dieser jahrzehntelange Schmerz jetzt einfach endlich mal vorbei ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, seit Paulus tragen Christen diesen Wunsch in sich, dass sie Gottes Auferstehungskraft an sich selbst erfahren können. Und lass dir diesen Wunsch, diese Sehnsucht von niemandem und durch nichts ausreden. Amen. Aber das andere steht noch über dem. Zu sagen, Jesus, was auch ist, ich möchte dir ähnlicher werden. Wenn es sein muss, bis in den Tod hinein. Ich möchte dir ähnlicher werden. Ich will dir ein kleines Gebet ans Herz legen. Habe dieses Gebet formuliert. Du findest es im Predigtskript, das außen aufliegt oder auf dem Internet kannst du es runterladen. Es ist einfach ein Vorschlag für ein Gebet. Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Bitte lass mich immer wieder erfahren, wie die göttliche Auferstehungskraft in mir und durch mich wirkt. Jesus, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Ich erlaube dir, alles zu tun, was mich diesem Ziel näher bringt. Auch wenn es in den Tod hineingeht. Und weißt du, vielleicht kannst du diesen letzten Teil nicht mitbeten. Oder vielleicht merkst du, das eine oder andere, das übersteigt jetzt fast meinen Glauben, den ich heute Morgen habe. Dann bet doch einfach mal so weit mit, wie du mitbeten kannst, wie dein Herz mitgehen kann. Und vielleicht ist das dann einfach dieser Satz, Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Nimm dieses Gebet mit für heute, für die nächste Woche, für den nächsten Monat. Und weißt du, ich vermute, Paulus hat schon gewusst, dass viele sagen werden, ach, das schaffe ich nicht. Das übersteigt mein Maß an Glauben und deshalb setzt er in Vers 10 nochmals an und sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte. Gell? Das ist schon mal tröstlich. Von einem Paulus zu wissen, aha, es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Und jetzt kommt er zu einem Beispiel aus dem Sport. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Paulus sagt, da gibt es ein Rennen und ich möchte dieses Rennen gewinnen. Und er ruft uns zu, du kannst dieses Rennen gewinnen. Aber ja, du kannst dieses Rennen nur gewinnen, wenn du nicht 8 oder 9 Dinge in deinem Fokus hast. Und dann wiederholt Paulus oder doppelt noch nach in Vers 13 und 14 und sagt, Geschwister, und damit meint er jetzt uns, damals die Philipper, heute Morgen meint er uns, Geschwister, ich bilde mir doch nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Weißt, es ist kein Problem, wenn du mehrere Dinge hast, die dir wichtig sind. Du solltest nicht 1000 Dinge haben, die dir wichtig sind. Gell? Viele Menschen erreichen ihre Ziele nicht, weil sie zu viele davon haben. Aber es ist völlig okay, eine Handvoll oder aus 7 oder 8 Ziele zu haben, Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Das ist völlig okay. Es ist nur wichtig, dass du innerhalb dieser Handvoll Ziele eine Priorisierung vornimmst, was vor wem steht. Und für Paulus ist das Hauptziel folgendes. Jesus ähnlich werden, Jesus immer im Fokus behalten. Das ist das Ziel von Paulus. Und an dem hat er sich orientiert. Und dieses Ziel hat er übrigens auch erreicht. Musst du einmal das letzte Kapitel des 2. Timotheusbriefs lesen. Der 2. Timotheusbrief ist vermutlich der letzte Brief von Paulus, der uns überliefert geblieben ist. Und dort beschreibt er das. Wie er sich freut, dass er dieses Ziel erreicht hat. Und neben dem, dass er dieses Ziel erreicht hat, das hier formuliert ist, hat er noch viele weitere Ziele erreicht, gerade deshalb, weil er diesen Hauptfokus hatte. Und dass seine Briefe auch noch 2000 Jahre noch gelesen werden und dass sein Name auch noch 2000 Jahren bekannt ist, das war bestimmt nicht das Hauptziel von Paulus. Das ist einfach auch noch so dazugekommen. So ist das manchmal im Reich Gottes. Fokussier dich auf Jesus und plötzlich geschehen Dinge, wo du einfach staunst, dass das gerade auch noch geschieht. Also, und dann hat er, und jetzt sind wir bereits bei Vers 17, einen Rat an uns. Er schreibt dort, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Und wenn wir da in den griechischen Grundtext reinschauen, dann fängt dieser Vers eigentlich anders an. Die Formulierung dort heißt wörtlich, seid meine Mitnachahmer, Geschwister, und dann alles andere, gell? Seid meine Mitnachahmer, steht dort. Und Paulus hat dieses Wort Mitnachahmer, was dort im Griechischen steht, nur ein einziges Mal gebraucht, genau an dieser Stelle. Und ich bin überzeugt, er hat dieses Wort ganz bewusst gewählt, seid meine Mitnachahmer. Und jetzt versucht ihr doch einmal folgende Situation vorzustellen. Nach dem Gottesdienst kommen die Kinder von unten nach oben und plötzlich kommt ein Kind auf dich zu. und sagt zu dir, ich möchte dich gerne als meine Lehrerin, als meinen Lehrer haben. Würde mich freuen, wenn du mir in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder erklärst, wie du das mit dem Glauben jetzt ganz konkret machst. Ich möchte deine Mitnachahmerin, dein Mitnachahmer sein. Also angenehm, das passiert dir, gell? Und im Reich Gottes passieren manchmal wundersame Dinge, gell? Angenommen, das passiert dir heute. Was wirst du dann antworten? Wirst du dann antworten, hey, ich bin nicht perfekt, ich bin noch nicht am Ziel, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee? Oder wirst du sagen, lieber nicht, ich glaube, das würde mich stressen, wenn mich jemand so genau beobachten würde? Oder wirst du antworten, eigentlich ist es ganz einfach, weißt du, ich mache das in allem, was ich bin und tue, einfach so, dass ich Jesus nachahme. Und wenn du mein Mitnachahmer, meine Mitnachahmerin werden möchtest, dann könnte das eine richtig spannende Sache sein. Komm, wir gehen diesen Kontakt miteinander an. Wenn ich das richtig sehe, sind so viele junge Menschen, Kinder und Jugendliche da, die suchen krampfhaft nach Vorbildern. Und einige suchen ganz bewusst auch nach Vorbildern im Glauben, nach Menschen, die eines wollen, nämlich Jesus immer ähnlicher werden. Die suchen nach Menschen, die sagen, jawohl, du darfst mein Mitnachahmer, meine Mitnachahmerin sein. Und weißt du, du könntest so eine Person sein, die sagt, jawohl, sei mein Mitnachahmer. Ich ahme da Jesus nach. Ahme mit mir zusammen Jesus nach. Du kannst so eine Person sein und Gott segne dich dazu. Er möchte dich gebrauchen. Wir beten miteinander. Jesus, durch dich ist alles neu geworden. Du bist Mensch geworden. Du hast die große Versöhnung bewirkt durch deinen Tod. Du bist auferstanden von den Toten und hast ein neues Leben ermöglicht. Und da ist dein Geist ausgegossen auf alle Menschen. Und da ist nichts, was undenkbar ist, seit diese Auferstehungskraft ausgegossen ist. Und Jesus, wir möchten dir ähnlicher werden. Und wenn das deine Worte sind, kannst du das jetzt auch ganz persönlich sprechen. Jesus, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Ich möchte erfahren, wer du bist. Ich möchte die Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte, dass diese Kraft in mir und durch mich wirkt. Und ja, Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich gebe dir heute Morgen die Erlaubnis, alles zu tun, was diesem Ziel dient. Selbst wenn es ins Leiden und ins Sterben hineingeht, ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte dich im Fokus haben. Mein Leben, Jesus, gehört dir. Amen. Und jetzt haben wir eine Zeit der Anbetung. Eine Zeit, in der wir Jesus groß machen wollen, Jesus ähnlicher werden, ihn zu feiern. Das können wir auch in diesen Liedern. Und möglicherweise ist das jetzt für dich dran, diesen Jesus anzubeten. Vielleicht bleibst du aber auch einfach einen Moment auf deinem Stuhl sitzen und lässt das, was der Heilige Geist dir jetzt aufs Herz gelegt hat, tiefer in dein Herz einsinken. Und vielleicht ist es dein Wunsch, dass jetzt jemand mit dir betet. Dann sitzt die Person vielleicht gerade neben dir und du kannst dieser Person sagen, kannst du für mich beten? Es geht um diesen einen Punkt. Und dass Jesus, der dich hört, der euch hört, Jesus, der mit seiner ganzen Kraft und Präsenz da ist, der Jesus, der von den Toten auferstanden ist und der gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.